willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Wunschkind. Ich freue mich so, dass ihr da seid, denn heute wird es ein bisschen exotisch. Wir tauchen ein in die Welt des Ayurveda und Panchakarma. Ihr kennt das, der Kinderwunsch kann eine ganz schöne Achterbahnfahrt sein und irgendwann sucht man überall nach Geheimrezepten. Ich glaube, das geht vielen von euch so. Und Ayurveda hat da so einige spannende Ansätze zu bieten, ob süß, würzig oder herb. Eines ist sicher, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und wer weiß, vielleicht fühlt ihr euch danach ja wie neugeboren. Das Thema war mir eine Folge wert, weil ich Panchakarma am Anfang meiner Kinderwunschzeit unbedingt ausprobieren wollte. Warum ich das letztendlich doch nicht gemacht habe, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber umso mehr freue ich mich, heute mit euch darüber zu sprechen, denn ich finde, das ist eine unglaublich wertvolle Methode, um sich auf eine Schwangerschaft vorzubereiten. Für diese Folge habe ich Ariane eingeladen, die sich mutig bereit erklärt hat, uns in die Welt ihrer Ayurveda-Erfahrungen mitzunehmen und zu teilen. Freut euch auf spannende Einblicke. Jetzt habe ich dich endlich hier sitzen, Ariane. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja quasi unsere Ayurveda-Insiderin. Und hast dich schon selbst in die ayurvedische Welt getraut. Und bevor wir ins Detail gehen, erzähl doch nochmal, wie bist du überhaupt zum Ayurveda gekommen? Und vor allem, was hat dich dazu gebracht, Panchakarma auszuprobieren?
Ja, gerne. Also, wie ich dazu gekommen bin, ich habe schon länger einen Kinderwunsch und ich habe einen Transfer gehabt, eine ICSI-Behandlung in Prag und danach stand dann ein Kryotransfer an und der wurde aber immer wieder abgebrochen, beziehungsweise es hat nicht geklappt und ich habe mich immer gefragt, was stimmt mit meinem Körper nicht? Warum kriege ich die Gebärmutterschleimhaut nicht so aufgebaut, dass die Klinik damit zufrieden ist? Und dann habe ich eben nach anderen Wegen gesucht und gedacht, komm, die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen, das macht vielleicht Sinn. Und bin da irgendwie auf Ayurveda gestoßen und auf die Panchakarma-Kur, um den Körper komplett zu reinigen und die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen und alles so herzustellen, dass mein Körper endlich mitspielt und dass alles so aufgebaut ist, dass einem Transfer quasi nichts im Wege steht. Und genauso war es ja dann auch. Also von daher tat das nämlich gut.
Und wie bist du auf Panchakarma gekommen? Weil viele kennen das ja auch gar nicht.
Ja, ich habe mich da selber sehr intensiv mit beschäftigt und hatte viel Zeit und habe durch Zufall bin ich da, glaube ich, drauf gestoßen. Also Ayurveda fand ich immer schon spannend. TCM, ich habe auch oft TCM-Behandlungen bekommen, also sprich Akupunkturnadeln bei einer Heilpraktikerin. Und da war ich eh schon offen und aufgeschlossen für so andere Heilmethoden, sage ich mal. Und ich habe auch selber eine chronische Darmentzündung, das kommt erschwerend hinzu. Dann hatte ich Endometriose, die wurde vor 2 Jahren operiert. Und so stößt man dann irgendwie durch Zufall darauf. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt nach Ayurveda, Köln-Bonn. Und da bin ich eben auf GCO gekommen, also Gina und Komala in Köln, die machen das sehr, sehr gut und kann ich sehr, sehr empfehlen. Und da habe ich dann ein Vorstellungsgespräch quasi gehabt, um mal zu gucken, ob das überhaupt passt für mich. Und das war so schön und hat sich so stimmig angefühlt, dass ich dachte, komm, das machst du jetzt. Das ist genau das Richtige, das brauchst du jetzt. Und das war Ende August habe ich die kennengelernt. Dann habe ich direkt Mitte September gestartet mit dieser Kur. Meinen Mann habe ich leider nicht so viel ins Boot geholt, der fand das zwar gut, dass ich Ayurveda gemacht habe, aber im Grunde genommen hat er eben nur das Nötigste gemacht und mich dabei zwar unterstützt, aber es war nicht so, dass er jetzt auch gesagt hat, juhu, ich mache eine Panchakarma-Kur und erhöhe dadurch meine Samenzellqualität und das wäre schön gewesen. Und dem war leider nicht so.
Also ihr habt darüber schon gesprochen, dass er das auch machen könnte. Hättest du dir das gewünscht von ihm, dass er das auch mitgemacht hätte?
Dadurch, dass ich ja die Verantwortung sehr auf mich gezogen habe und immer gedacht habe, ich muss mich optimal aufstellen. Und er hat ja seinen Teil dazu beigetragen, im Februar schon mit der ICSI in Prag, sodass ich dachte, komm, wenn ich jetzt dafür sorge, dass alles optimal ist, dann wird das schon klappen. Und klar, es gehören immer 2 dazu. Selbst wenn wir jetzt weitermachen würden, ist halt alles immer schwierig, den Mann dazu zu bringen. Zumal er anfangs ja auch nicht wirklich begeistert war, so wie ich von Anfang an. Und ich bin es ja auch viel zu spät angegangen, da ich meine Bedürfnisse immer unterdrückt habe und nie das so geäußert habe, dass er da Bescheid wusste, dass es so ein Herzenswunsch von mir ist und war. Und
Kannst du das mal kurz erklären, was Panchakarma ist und warum wird Panchakarma eigentlich als Königsdisziplin des Ayurveda bezeichnet?
also Panchakarma ist ein Reinigungs- und Heilungsprozess im Ayurveda mit dem Ziel, den Körper von den Giftstoffen zu befreien und zu reinigen und das Gleichgewicht der drei Doshas, also Vata, Pitta und Kapha, wiederherzustellen. Und Panchakarma, das Wort selber, ist eine Zusammensetzung aus den Worten, aus den Sanskrit-Worten Pancha, was für fünf steht, und Karma für Handlungen. Also es geht hier um fünf Hauptreinigungsmethoden. Unter anderem geht es da um Abführen, Einläufe, Nasenspülung, was alles ein tiefgehender Reinigungsprozess ist. Und daher gilt das als Königsdisziplin im Ayurveda.
Und für wen ist eine Panchakarma-Kur überhaupt geeignet? Kann das jeder machen?
Also es ist im Grunde genommen für alle geeignet, die den Körper entgiften wollen und die allgemeine Gesundheit verbessern wollen, das Gleichgewicht der drei Doshas wiederherstellen wollen. Man kann das sowohl präventiv machen als auch therapeutisch, insbesondere bei chronischen Erkrankungen, Verdauungsproblemen, Stress, Erschöpfung. Wichtig dabei ist nur zu beachten, dass man vorher einen qualifizierten Ayurveda-Therapeuten aufsucht oder einen Arzt, um speziell auf seine individuellen Bedürfnisse einzugehen und das alles darauf abzustimmen.
Wie hast du denn deine erste Panchakarma-Kur erlebt? Erzähl doch mal, wie war das für
Ich
dich?
hatte so eine Kombination aus einer speziellen Ernährungsweise. Dann gab es immer lange wohltuende Massagen, wirklich 90 bis 120 Minuten lang mit warmen Ölen und Kamuspulvern. Spezielle Atemtechniken waren mit dabei. Also es war alles rundum für mich, für meinen Körper, meine Seele super. Das Gefühl danach war tiefenentspannt. Ich fühlte mich gereinigt, wie neu geboren. Ich hatte sehr viel Energie und Vitalität. Also ich habe einen optimalen Gesundheitszustand dadurch erreicht. Ja, es fühlte sich super an. Also ich kann es, wie gesagt, nur jedem empfehlen.
Hast du das schon direkt gemerkt?
Eigentlich schon recht schnell. Also, ja, die ersten 3 Tage waren ja recht entspannt und sehr beruhigend mit Massagen. Da habe ich mich schon sehr wohl gefühlt und sehr tiefenentspannt. Das Wetter war zu dem Zeitpunkt auch noch super. Ich habe danach immer lange Spaziergänge gemacht und habe mich geerdet, habe meine Schuhe ausgezogen und bin über die Wiese gelaufen. Das tat einfach unheimlich gut.
Wenn du mal barfuß gehst, hast du solche Tipps auch von denen mitgenommen oder war das auch etwas, was du vorher schon im Kopf hattest oder vorher auch schon gemacht hast?
Ja, ich hatte kurz vorher so einen Film gesehen, Erdung, und da kam ich dann irgendwie darauf, dass das vielleicht auch eine super Sache ist, um eben auch wieder die Hormone ins Gleichgewicht zu bringen und einen super Gesundheitszustand zu erreichen.
Das heißt, die waren ein Team, ne? Das waren ja, glaube ich, zwei Leute, ein Mann und eine Frau. Und du bist morgens in diese Praxis gegangen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Richtig, jeden Morgen ging es um 9:30 Uhr los und dann startete es meist mit Massagen und Anwendungen. Ich habe auch Essen da bekommen, mittags gab es was zu essen und dann haben die mir Rezeptempfehlungen gegeben, was ich abends machen soll. Das war einmal so ein Khichdi mit Reis, Mung Dal, Gemüse. Ghee war mit dabei, das war immer sehr wichtig. Morgens, mittags, abends immer einen Teelöffel warm geklärte Butter. Und mittags war es dann meist vorbei, 13:30 Uhr. 14 Uhr bin ich dann nach Hause gefahren und habe dann zu Hause eben nachgespürt und
Das
weitergemacht.
heißt, du musstest schon so ein bisschen auf dich achten, dass du ein bisschen Ruhe bekommst, dass du ja, dich jetzt nicht mit Freunden verabredest oder irgendwas Wildes machst, sondern dass du wirklich zu Hause warst und dich nochmal entspannt hast. Oder wie war das dann für dich, der Rest des Tages quasi zu Hause? Also du hast abends dann Essen dann noch für dich gekocht, die Empfehlung, was sie dir mitgegeben haben, die Rezepte und hast dich geerdet draußen, das Wetter war schön, du warst spazieren.
Das waren so meine Rituale. Dann habe ich immer so eine Morgenroutine gehabt, zum Beispiel auch mit warmem Wasser trinken. Also erstmal Zunge schaben, dann Öl ziehen, warmes Wasser trinken. Genau, die Empfehlung ist, 3-mal am Tag warm zu essen auch. Also morgens mit Porridge anfangen, mittags was Warmes, abends was Warmes, weil der Körper das einfach besser aufnehmen kann. Und da, das ist leichter verdaulich und besser für den Körper geeignet, als wenn man jetzt kalte Getränke oder kalte Speisen zu sich nimmt. Auch als ich denen erzählt habe, dass ich jeden Morgen Säfte trinke ab 11 Uhr, Haben die gesagt, ja, dann mach das so, dass du das lange im Mund behältst und erstmal vorverdaust im Mund, dass es warm wird und dann erst runterschluckst. War so ein Ritual, was ich aber auch immer noch mache. Und das tut auch dem Körper wirklich gut, weil ich ja auch mit einem Darm Probleme habe. Deshalb Rohkost ist da gar nicht so gut geeignet. Und wenn, dann nur mittags zwischen 11 und 14 Uhr.
Wie war das mit deinem Darm? Du hast erzählt, du hast eine chronische Darmentzündung. Hast du einen Unterschied gemerkt, vorher, nachher, mit deinem
Ja,
Darm?
dadurch, dass ich jetzt schubfrei bin, schon längere Zeit wieder, habe ich da jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Aber klar, es fühlte sich alles gut an. Es war super für den Darm, auch Alkohol und Koffein weglassen. Da habe ich jetzt auch seit August mache ich das gar nicht mehr. Kein Koffein, kein Alkohol. Das tut auch dem Körper unheimlich gut, weil das, ja, reinigt einfach.
Also wirklich kein Koffein, null. Du trinkst
Ja.
keinen Kaffee, du trinkst auch keinen Alkohol,
Gar
so
nicht.
gar nicht.
Ja.
Hast du da irgendwas gemerkt?
Eigentlich gar nicht, weil ich bin eh nicht so die Kaffeetrinkerin. Wenn, da trinke ich mal einen Cappuccino am Wochenende. Aber ja, mit Kopfschmerzen hatte ich auch Probleme ein bisschen, ehrlich gesagt, in der Kur. Aber da merkte ich halt auch, ja, klar, der Körper reagiert, der fährt runter, der reinigt, der.
Körper reagiert da jetzt drauf und ist eigentlich dann ein gutes Zeichen, oder?
Nee, das haben die mir auch gesagt, auch schon vorher, als ich im August da war, zum Vorstellen dieses Jahr, so jetzt ab jetzt Alkohol und Koffein weglassen und leicht verdaulich sich ernähren, gesund ernähren. Gut, ganz vegetarisch bin ich jetzt nicht, aber in der Woche mache ich meist schon eher vegetarische Gerichte und am Wochenende kommen schon mal Ausnahmen zustande, aber das habe ich eigentlich auch vorher gemacht. Ich habe auch schon mal eine Zeit lang Intervallfasten gemacht und dann im Nachhinein gelesen, dass das gar nicht gut ist für die Hormone. Das, als Frau braucht man eben doch viel mehr Nährstoffe und kann nicht diese lange Zeit nichts essen.
Ja, und super interessanter Hinweis gerade, weil viele Frauen machen ja dieses Intervallfasten, weil sie was Gutes für ihren Körper tun. Viele, die jetzt zuhören, haben ja aktuell auch einen Kinderwunsch. Guter Hinweis auf jeden Fall. Was ich noch fragen wollte, was hast du denn, also welche Herausforderung war für dich während der ganzen Kur am größten? Gab es da eine Herausforderung, wo du gedacht hast, das schaffe ich jetzt nicht, das packe ich nicht, das ist mir zu viel?
Ja, also ich hatte große Angst vor den Reinigungsritualen. Das war für mich sehr herausfordernd und da braucht man wirklich viel Disziplin und Zuversicht und das Bewusstsein, dass es alles mir und meinem Körper dient. Und so habe ich auch die 7 Tage irgendwie durchgehalten.
Das heißt, du hast vor der Panchakarma-Kur wie lange versucht, schwanger zu werden? Ungefähr?
Also seit Dezember bin ich ja eigentlich erst ernsthaft mit meinem Mann dran gewesen. Seit letztem Jahr Dezember haben wir den ersten ICSI-Versuch hier in Deutschland gemacht, der dann nicht klappte, weil ich zum einen Corona bekam und zum anderen hatte ich eben wieder einen kleinen Schub von meiner Darmentzündung. Und das konnte auch nicht gut gehen. Und dann habe ich mir halt gewünscht, komm, wir machen das jetzt einmal ordentlich und richtig. Und ich bin irgendwie auf Kliniken gestoßen und habe dann verglichen, Prag oder Spanien.
Gibt es da Unterschiede, die so extrem sind?
Ich denke schon, also die sind einfach fortschrittlicher und weiter und machen viel mehr als wir hier in Deutschland. Also ich habe in Prag zum Beispiel auch eine Akupunktur vor und nach Transfer bekommen, was ich super fand, was hier keine Klinik in Deutschland machen würde. Also habe ich jetzt noch nicht gehört, aber einfach so weiterführende Methoden oder Timelapse haben die gemacht automatisch und haben auch nur den Embryo genommen von Tag 5. In Deutschland haben wir nach 3 Tagen schon den Transfer gehabt, obwohl die ja hier sagen, ja, je früher die wieder in der Gebärmutter ist, desto besser. Aber ich fand den Ansatz in Prag irgendwie besser. Timelapse, das heißt, alle paar Minuten wird da ein Foto von gemacht, das wird beobachtet, das wird nicht rausgenommen, dass es Temperaturschwankungen unterliegt. Also der Embryo bleibt geschützt. Dann, wie gesagt, nach 5 Tagen wird es erst rausgeholt und dann eben eingesetzt oder eingefroren. Und auch da war grundsätzlich so, dass sie sagten, wir transferieren nur eine Eizelle, was ich auch super fand und nicht zwei auf einmal. Jetzt die Möglichkeit, eben noch einen zweiten Versuch zu machen, der dann zwar auch nicht geklappt hat, aber ja, das sind ja so viele Faktoren, die da zusammenspielen müssen und was alles optimal sein muss.
In Prag wart ihr und dann hattet ihr den ersten Transfer. Du bleibst dann auch eine ganze Weile da, ne? Ich glaube 2 Wochen oder wie lange warst du da?
Richtig, ich war fast 2 Wochen da, 13 Tage, mein Mann nur eine Woche. Und die haben wirklich alles dafür getan, dass optimal Zustand auch der Eizellen hergestellt wurde. Und wir hatten auch super Embryonen, einmal 4AA und 3AB Qualität. Also da kann man echt nicht meckern. Das war so gesehen optimal. Nur ja, irgendwas war dann eben nicht optimal, scheinbar an den Zellen oder an mir oder an meinem Partner. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, am langen Ende hat es ja leider nicht
Der
geklappt.
zweite Transfer, wann war der? In Prag, also nach der
Der war,
Panchakarma-Kur.
nachdem ich das beendet hatte, Ende September und dann mit dem nächsten Zyklus direkt angefangen habe und da war alles optimal und dann kam der Transfer am 17. Oktober und am 31. hatte ich dann das Ergebnis leider nicht schwanger.
Trotzdem muss man ja sagen, vorher, nachher, vor der Kur, nach der Kur, weil du ja immer wieder untersucht, gecheckt wirst, könnte man ja schon einige Unterschiede feststellen, richtig? Also nachher war es dann so, dass die Schleimhaut besser aufgebaut war. Und was kam noch dazu? Du hattest keine Schmerzen.
Genau, während der Periode merkt sie schon, ah, alle super, schmerzfrei oder ja, schmerzarm auf jeden Fall. Ich merkte kaum was und es baute sich alles wunderbar auf. Und es war auch zum ersten Mal eine Dreifachschichtung der Gebärmutter zu sehen, wo die Klinik ja auch immer sehr viel Wert drauf gelegt hat. Dann war ich bei 12,5 Millimeter der Gebärmutterschleimhaut, also auch die Dicke war optimal. Also dick war sie eigentlich immer ganz gut mit dem Zusatz, dass ich Estrifarm genommen habe. Es wird ja immer ein bisschen mit Östrogen eben nochmal gestärkt und stimuliert. Und von daher war es vorher auch schon ganz gut aufgebaut, aber diese Dreifachschichtung hatte ich vorher nie. Und im August war mal der Fall, dass da ein Follikel eben noch übrig war, wo die Klinik sagte, nee, jetzt haben wir noch einen dominanten Follikel, jetzt können wir keinen Transfer machen. Dann war das wieder im Argen, sage ich mal, und es war wieder nicht optimal. Aber ja, durch die Ayurveda-Kur habe ich eben alles so hergestellt, dass ich eine wunderbare Gebärmutterschleimhaut hatte und im Grunde genommen da nichts im Wege stand.
Für die Mädels, die jetzt einen Kinderwunsch haben und sich überlegen, ach, so eine Panchakarma-Kur, das wäre vielleicht was für mich. Was macht Panchakarma konkret beim Kinderwunsch? Shatavari? Shatavari?
Nee, das habe ich als Kapseln bekommen. Also ich habe drei Pakete mitbekommen, die habe ich auch hier liegen und nehme ich auch jetzt noch. Shatavari ist leider leer, das müsste ich mir vielleicht mal neu besorgen. Malaki und Trifala. Mal online oder teilweise auch in Apotheken oder Reformhäusern. Da habe ich das auch schon gesehen. Genau. Und dann haben die mir Safran empfohlen, dass ich Safranmilch trinken sollte. Das war auch ein guter Tipp. Oder goldene Milch machen mit Kurkuma. Also ich habe mir die Safranfäden immer in meinem Porridge mitgemacht. Also erstmal gemörsert und dann heißes Wasser drauf, damit das auch sich schön auflöst. Oder es gibt auch Pulver. Das Pulver in der Apotheke oder im Reformhaus gibt es das. Und das habe ich mir, wie gesagt, morgens ins Porridge gemacht und abends dann nochmal goldene Milch getrunken mit Kurkuma und auch ein bisschen Safran. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Also einmal am Tag reicht eigentlich. Ich werde zum Beispiel dieses Ghee. Geklärte Butter, die habe ich mir auch regelmäßig selbst gemacht, mache ich auch immer noch, dass man das eben anders essen kann. Also die gibt es im Bioladen zum Beispiel zu kaufen, aber ich empfehle immer, das selber zu machen, weil dann weiß man erstmal, was da drin ist. Also ich nehme Bio-Butter und koche das dann ein, 30 Minuten lang, schöpfe dann oben den weißen Schaum ab und habe dann eben die geklärte Butter. Und das macht die Nahrung leichter verdaulich. Das nehme ich auch dreimal am Tag, jeweils einen Teelöffel. Da sind auch gute Vitamine drin, Vitamin A, E und K2. Ja, tut man seinem Körper damit schon was Gutes. Nicht nur im Kinderwunsch, sondern auch so.
In der Ayurveda gibt es ja drei Hauptenergien oder Doshas: Vata, Pitta und Kapha. Da würde ich dich gerne mal fragen, was bedeutet das und was hat das mit Panchakarma zu tun?
Also erstmal zu den Doshas, das sind die Kernprinzipien im Ayurveda. Da gibt es Vata, Pitta und Kapha. Das sind unterschiedliche Bioenergien oder Regelkräfte, die von der Natur beeinflusst werden. Das heißt, ja, Jahreszeiten, Tageszeiten oder zyklusabhängig. Und hieraus geht die persönliche Konstitution hervor, das heißt das optische Erscheinungsbild, der Charakter oder das Verhalten eines jeden. Wichtig hierbei ist, dass jeder alle drei Doshas in sich trägt, aber in unterschiedlichem Verhältnis. Das heißt, alle sind individuell und Ziel dabei ist es, immer die Balance zu finden. Das heißt, das Gleichgewicht wiederherzustellen, zum Beispiel den Blutdruck, die Körperfunktion, die Hormone, Alles muss immer ausbalanciert werden. So, und jetzt kann ich zu den einzelnen Typen auch was sagen. Bei Vata steht das Bewegungsprinzip im Vordergrund. Das ist so wie der Natur auch im Körper. Vata steht für Wind, aus Luft und Raum gebildet. Und hier gibt es typische Vata-Menschen. Die sind meistens schlank, feingliedrig, haben meist kalte Hände und Füße, haben schnelle Auffassungsgaben. Vergisst aber auch schnell wieder, sind sehr kreativ, ideenreich, vor allem auch kommunikativ, haben viele Interessen, sind begeisterungsfähig, haben einen leichten Schlaf, unregelmäßig Hunger und Abneigung gegen kaltes und windiges Wetter. So, wie kann man das ausgleichen? Bei dem Bewegungsprinzip, also bei der Ernährung kann man sagen, dass da sehr gut Süßes, Saures oder Salziges genommen werden kann an Nahrung, das heißt, das verringert dann das Vata, weniger blähende Speisen, lauwarm trinken, reich an Fett und Kohlenhydraten. Also das ist bei diesem Typen sehr geeignet. Dann kommen wir zur Pitta-Konstitution, die besteht aus den Elementen Feuer und zum kleinen Teil auch Wasser. So, und Merkmale von typischen Pitta-Menschen, die sind meistens athletisch, sehr selbstsicher, haben eine gute Verdauung, haben oft großen Hunger und Durst, sind oft auch gute Redner, haben großes Durchsetzungsvermögen, sind sehr leistungsorientiert, zielstrebig und mögen den Wettkampf, können andere gut mitreißen und motivieren und eignen sich oft als Führungspersönlichkeit. So, dann haben die Menschen zur Ernährung. Sollten die vielleicht weniger scharf essen, sehr kohlenhydratreich essen, nicht zu heiß speisen und nicht zu scharf. Da ist besser süß, bitter und herb. Und Extreme sollen vermieden werden. Und dann kommen wir zum letzten Typen. Kapha steht für Erde, Stabilität und Festigkeit. Da sind typische Kapha-Menschen eher gemütlich, träge, springen nicht auf jeden Zug auf, können abwarten. Verfolgen langfristig ihre Ziele, sind sehr ausdauernd, sind treue Menschen und genau, ja, Probleme sind meist, dass sie Übergewicht haben oder auch schon mal Diabetes. Daher sollen Süßigkeiten in Maßen verzehrt werden, weniger Salz und Fette oder schwer Verdauliches, eher eiweißreich, was den Stoffwechsel dann wieder anregen soll. So, und da viele Mischtypen sind, und zwar auch viel dieses Vata Pitta. Habe ich mir dazu auch noch so ein paar Lebensmittel notiert, die man da häufig nehmen kann. Also Vata Pitta-Typen sollen vorwiegend hochwertige Fette zu sich nehmen. Öle, Ghee, Olivenöl, Sesamöl, Kokosöl. Dann ist Vollkorngetreide sehr gut. Basmati-Reis, rote Linsen, stärkehaltiges Gemüse oder Wurzelgemüse, süßes, reifes Obst, Nüsse und Saaten. Frische Milchprodukte in Bioqualität, Biofleisch in moderaten Mengen, süße, wärmende, verdauungsfördernde Gewürze wie Ingwer oder Koriander, Zimt, Thymian, Oregano, Basilikum und saures eher weglassen, das heißt Tomate, Essig, Zitrone.
Gibt es denn einen Test, den man macht, damit man weiß, wo man ist, welcher Typ man ist?
Ja, gibt es. Genau, kann man nach googeln und da kann man seine Konstitution dann rausfinden, indem man ein paar Fragen beantwortet. Das ist meist sehr easy. Und da hat man schnell auch seinen Typen dann rausgefunden. Wie gesagt, die meisten sind Vata-Pitta-Typen, habe ich jetzt auch öfter gelesen. Das entspricht auch meiner Konstitution.
Woher wussten die, welcher Typ du bist? Welcher Dosha-Typ du bist?
Ja, das sieht man wohl relativ schnell und relativ klar. Und allein durch meine Erzählungen kann man das wohl auch erkennen. Also ich habe mich ja vorgestellt und habe gesagt, dass ich einen Kinderwunsch habe und dass ich genau deshalb eine Panchakarma-Kur machen will.
Weißt du, ob man so geboren wird oder ist das etwas, was sich im Laufe des Lebens immer mal wieder dynamisch verändert oder verändern kann?
Jeder hat eine angeborene Konstitution seit der Geburt. Von Natur aus ist das in Harmonie, das heißt dieses Prakriti. Und durch verschiedene Einflüsse, wie zum Beispiel schlechte Gewohnheiten, nicht typgerechte Ernährung, Umwelteinflüsse etc., kann sich Prakriti im Laufe des Lebens verändern. Und das führt dann zu diesem Ungleichgewicht der Doshas und daraus können Krankheiten entstehen. Dann gibt es veränderte Konstitution, das nennt sich dann Vikriti. Und ja, deshalb sagt man eben, dass es das Ziel ist, alles wieder in Balance zu bringen und das Gleichgewicht herzustellen. Und das kann man eben auf verschiedene Weise, entweder durch Ernährung oder durch Entspannungsübungen oder ja, Meditation oder ähnliches, dass man da wieder ins Gleichgewicht kommt.
Es dreht sich ganz viel um den Lebensstil und um
Genau.
die Ernährung. Ja,
Ja,
das heißt, man
richtig.
hat wirklich ganz viel selber auch in der Hand und kann das auch gut beeinflussen.
Auf jeden
Das ist
Fall.
die gute Nachricht,
Genau.
ne? Richtet sich denn, noch eine Frage, richtet sich dann die Panchakarma-Kur nach dem Typ, der man ist, oder ist das für alle Typen gleich?
Nee, das wird natürlich individuell abgestimmt. Es gibt ja verschiedene Ernährungsempfehlungen für jeden Typen und da wird halt geguckt. Ich meine, es gibt auch allgemeingültige Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Ingwerwasser. Das kann mit Sicherheit jedem gut tun. Aber es gibt auch individuelles, wie gesagt, wenn zu viel Feuer da ist, dann sollte man eher nicht noch mehr Feuer draufgeben, sondern eher, ja, mildere Lebensmittel, sage ich mal, auch nicht ganz so scharf. Und da gibt es halt spezielle Nahrungsempfehlungen, die man einhalten sollte oder die einem gut tun können. Das merkt man ja auch, ob man eben eine gute Verdauung hat oder eher Probleme in der Verdauung anhand der Lebensmittel, die man dann verträgt oder auch nicht verträgt.
Ist die Panchakarma-Kur für alle ungefähr gleich ausgerichtet? Das heißt, entgiften
Genau,
und
vom Prinzip her
erneuern,
schon.
ausleiten. Also, du gehst jetzt dahin, du bist ja dahin gegangen und hast gesagt, du hast einen Kinderwunsch. Wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, ich möchte mich verjüngen, zum Beispiel, würde aber der Ablauf sich jetzt nicht großartig wahrscheinlich verändern von dem Ablauf, den du hattest. Oder meinst du, das würde sich dann doch ein bisschen anders zeigen?
Also ich schätze mal, das wird alles ähnlich sein, verjüngen oder eben auch für die Fruchtbarkeit sorgen. Das sind ja ähnliche Prinzipien oder ähnliche Vorgehensweisen, sodass auch bei mir beides so ineinander gegriffen hat. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte abnehmen, das ist ja eher die Kafferkonstitution, da gibt es mit Sicherheit dann wieder andere Möglichkeiten.
Ja, verstehe.
Aber ja, Kleber-Tapita wird das
Also im
sein.
Endeffekt geht es ja immer darum, wieder in seinen gesunden Zustand, in seine Balance
Richtig.
reinzukommen. So habe ich das jetzt verstanden. Und wenn man wirklich gesund, wenn der Körper wirklich gesund ist, dann müsste es ja auch eigentlich, natürlich ist der Gegenpart auch entscheidend, das gehören immer zwei zu, aber dann müsste es ja eigentlich auch mit dem Schwangerwerden klappen. Genauso ist es ja auch mit dem Verjüngen. Wenn du wirklich gut, wenn deine Zellen gut arbeiten und deine Schlacke sind raus, sie sind vielleicht nicht immer raus, aber wahrscheinlich kommt das dann am Ende immer auf das Gleiche raus. Und ich glaube auch, dass, das habe ich immer gedacht in meiner Kinderwunschphase, du merkst manchmal gar nicht, was mit deinem Körper los ist. Man fühlt sich gesund, man hat keine großen wilden Krankheiten. Und wenn man dann darüber nachdenkt, warum man nicht schwanger wird oder warum das vielleicht auch nicht bleibt, ne, dann kommt man doch da drauf am Ende, dass es doch so Kleinigkeiten sind, die sich zeigen, die einem zeigen, dass man eben nicht so ganz gesund ist. Sonst würde es ja funktionieren.
Genau. Ja, es gibt auf jeden Fall kleine Stellschrauben, die man drehen kann, wo man noch ein bisschen was beeinflussen kann. Und das finde ich eben auch ganz spannend bei der Ayurveda, dass man da auch auf seinen Körper hören soll natürlich, auch merkt, was einem gut tut und sich dann danach richten. Das ist mit Sicherheit auch so ein großer Leitsatz, den man verfolgen sollte. Aber man kann sich eben auch an so ein paar Richtlinien und Ernährungsempfehlungen halten.
Mich würde auch nochmal total interessieren, welche Menschen machen das? Du hast ja jetzt niemanden gesehen. In einem Hotel sieht man natürlich noch
Leider
die anderen
nicht. Also,
Menschen. Aber wer macht das?
da
Was
wäre ich
wollen die?
auch neugierig gewesen, ehrlich gesagt, wer
Und
da
gibt's.
nach mir oder vor mir gekommen ist
Haben
und
die dir
wer
das
sich das auch
nicht.
leisten kann.
Ja, haben die dir das denn nicht erzählt? Wer macht denn sowas? Und vor allem, warum wird sowas gemacht? Ist das oft das Thema Kinderwunsch oder warum macht man das? Warum
Aus
machen die meisten
unterschiedlichen
das?
Beweggründen. Ja, also manche haben zu viel Stress im Alltag und sind kurz vorm Burnout und denken sich, komm, ich muss jetzt mal wieder runterschalten und einen Gang zurückschalten und wirklich auch für mich was tun, um da wieder in Balance zu kommen. Dann gibt es welche, wie gesagt, die abnehmen wollen, die etliche Diäten vielleicht schon ausprobiert haben und nicht weiterkommen und sich dadurch erhoffen, dass sie da auf neue Wege gestoßen werden, neue Ansätze bekommen. Oder ja, Kinderwunsch ist eben für uns jetzt das große
Gibt es
Thema.
irgendwelche Erfolgsstudien oder haben die dir irgendwas erzählen können, dass bestimmte Erfolge erzielt
Ja,
werden?
die waren jetzt ehrlich gesagt, da wo ich war, waren die da nicht so drauf spezialisiert. Aber ich habe jetzt mal ein paar YouTube-Videos mir angeguckt und man kann schon sagen, dass es wissenschaftlich auch erwiesen ist. Aber es gibt eigentlich noch zu wenig Studien, die das hinterfragen oder belegen, dass man wirklich genau dadurch jetzt zu seinem Ziel kommt. Aber gut, es tut dem Körper gut und das kann eigentlich nur gut sein für sich und seinen Körper und für die Schwangerschaft. Und ich habe es ja auch gemerkt bei mir. Ich bin ja auch der Beweis dafür. Endlich war die Gebärmutterschleimhaut so hergestellt und ich musste nicht wieder von vorne beginnen. Also das hat mir ja auch schon gezeigt, es macht was mit einem, mit mir und meinem Körper. Und das hat mich wieder ins Gleichgewicht gebracht. Und vielleicht auch deshalb habe ich das danach so gut verkraften können, dass es eben dann gescheitert ist. Weil ich ja im Grunde genommen auch schon ein bisschen damit gerechnet habe und mir das klar war, dass ich selbst, wenn ich mich da für super optimiere, dass es trotzdem scheitern kann. Also da hat man ja nie Garantien für, dass es wirklich auch 100% klappt. Aber ich muss mir nichts vorwerfen, dass ich nicht alles getan habe dafür.
Wie waren denn die Gespräche da? Wird man da mental aufgefangen? Gibt es, ich will jetzt nicht sagen psychologische Gesprächsstunden, aber wird darüber auch viel gesprochen?
Also ich habe jetzt im Nachhinein die Ayurveda-Praxis da noch nicht informiert, ehrlich gesagt, weil natürlich wäre schöner gewesen, eine Erfolgsmeldung zu machen und abzugeben und zu sagen, hier, ich bin schwanger geworden und ihr habt mich dabei unterstützt und geholfen. Ist natürlich nicht schön, das jetzt zu sagen, aber ich werde das auf jeden Fall noch machen, weil da habe ich denen auch versprochen, dass ich denen davon erzählen werde. Aber ja, es ist ja nicht deren Schuld, ne? Also es ist letztendlich mein Körper und gehört ja so viel dazu, was da mit reinspielen muss. Aber trotzdem kann ich denen ja mal berichten, dass es auf jeden Fall gut war, meinen Körper optimal dafür vorzubereiten und dass ich da alles getan habe oder ja, mit deren Hilfe eben es geschafft habe, dass es überhaupt so weit kam, dass endlich wieder der Körper gut hergestellt war und das die
Ja,
Gebärmutterschleimhaut gut aufgebaut war.
genau. Und währenddessen, also wenn du da bist und diese Panchakarma-Kur machst, wird denn dann geredet und gesprochen und sind die da für einen und fragen vielleicht auch bestimmte Dinge? Oder ist das eher so der Part, wir bleiben bei dem Körperlichen, wir machen die Massagen und Kräuter, Ernährung und diese ganzen Dinge?
Nö, ich wurde schon ganzheitlich betreut und umfassend auch beraten, auch was, wie gesagt, Ernährungsgewohnheiten betrifft oder allein schon dieses Morgenritual mit Zunge reinigen, Sesamöl, Öl ziehen und solche Kleinigkeiten. Oder ich habe auch gefragt, wie ist es mit diesem Saft, den ich jeden Tag zu mir nehme? Den soll ich ja besonders lang im Mund behalten, erstmal wärmen und dann quasi im Mund schon mit verdauen und erst dann runterschlucken, weil es ja Rohkost ist, die eher schwerverdaulich ist, was meinem Konstitutionstyp nicht gut
Also
tut.
es ging primär um die, ja, es ging also primär um die Ernährung, aber jetzt nicht um Kinderwunschthemen und dass man da in die Tiefe geht und wie ein, ja, wie beim Psychologen über gewisse Schwerpunkte spricht, über Probleme spricht.
Ja, nicht spricht, aber da schon drauf eingeht. Also durch die Hypnose habe ich ja meinen Kinderwunsch visualisiert.
Oh, magst du noch mal was zu der Hypnose erzählen? Das finde ich auch total spannend.
Ja, gerne. Also anfangs war es so, zum Beispiel, was sehr schön war am Anfang. Und das war auch, glaube ich, der erste Tag. Da sollte ich mich dann hinlegen und erstmal zur Ruhe kommen, Augen schließen. Und dann wurde das so ein bisschen angeleitet. Dann habe ich so eine Gedankenreise bekommen. Also ich sollte mir vorstellen, wie ich die Treppe runtergehe in den Keller und dann sollte ich mir überlegen, was denn an der Tür steht. Ich weiß gar nicht mehr, los oder was habe ich da gesagt? Genau, lauf los. Und dann war da eine Tür, die sollte ich aufmachen, reingehen, mich da hinsetzen. Und irgendwann war es so, dass ich mir vorstellen soll, wie mein Baby mich im Arm anlächelt. So, und das war eine sehr schöne Vorstellung. Und dann sollte ich mir einen Anker setzen am Körper, dass ich, wenn ich da dran, wenn ich den Anker berühre, das war dann in dem Fall mein Ring, dass ich dann eben immer daran denken soll, wie mein Kind mich anlächelt. Genau, das war eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Und so haben wir auch gestartet und dann ging es direkt weiter mit der Massage. Und am Ende gab es dann nochmal eine Meditation. Das war auch sehr schön. Das war einfach so eine Körperreise zum Entspannen, Beruhigen, Runterkommen. Da ging es auch zum Teil um Sexualität. Das war eher in Richtung Tantra, was ich jetzt nicht so unbedingt so passend fand. Aber klar gehört das auch irgendwie mit dazu. Tantra sind ja auch so Weisheiten, die man so hat. Da ging es zum Beispiel um die Arbeit der 10 Schlüssel. Den Schlüssel habe ich mir auch notiert. Das ist zum einen die Offenheit, also den Verstand. Der Verstand filtert nicht, man soll keine Kontrolle haben, Urvertrauen, Licht, Nahrung, Freundschaft, Verbindung, Geist, Seele, Genitalien, Leichtigkeit. Das gehört alles jetzt zum Thema Offenheit. Dann gibt es weitere Schlüssel wie Verständnis, Akzeptanz, Präsenz, Neugierde, gutes Atem- und Körperbewusstsein, nicht verhaftet sein, keine Ziele haben, im Hier und Jetzt sein. Neuntes war dann das Göttliche und zehntes war die Entspannung. Also fand ich es so auch, ja, ganz nett mal mitzukriegen. Allerdings hat mich das jetzt bezüglich Kinderwunsch nicht so berührt und bewegt. Ich habe es mir, wie gesagt, notiert. Aber gut, da waren so ein paar Punkte dabei, wie zum Beispiel nicht verhaftet sein und keine Ziele haben. Da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich habe ja das große Ziel, schwanger zu werden. Aber klar, es ist auch immer sehr viel mit Kontrolle verbunden gewesen. Und loslassen fällt mir nach wie vor schwer. Also dieses Fließen lassen, loslassen, jede Erfahrung ist in uns wichtig. Und im Hier und Jetzt sein, ohne Ziele, ohne Verschmelzung in der Realität sein, das hat alles irgendwie auch was für sich. Aber wie gesagt, habe ich da sehr auch erstmal drüber nachdenken müssen und war da so ein bisschen nicht mehr so im Fokus und war auch etwas irritiert, wie gesagt, mit dem keine Ziele zu haben. Das fand ich jetzt nicht ganz so passend für mich. Aber andererseits, ja, ist da eben auch was dran, ne? Mit Kontrolle und Loslassen habe ich ja, wie gesagt, immer diese Probleme gehabt. Und dann war das auch nochmal gut, das so
Es
kennenzulernen.
fällt auf jeden Fall leichter, wenn man es loslassen kann. Es ist ja mal eine Frage, was kann man? Was kann man
Ja.
und was will man?
Ja, man sagt das so
Und
leicht,
das,
ne?
was du
Lass
gerade
doch mal
vorgelesen
los,
hast.
entspann doch mal, aber ja, in dem Moment
Ja,
kannst du das
genau.
aber
Und das war
nicht.
auch, nein, das war auch das, was ich ganz oft gehört habe in meiner
Hm.
Zeit, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, die das vielleicht auch nicht kennen, die dann auch gerne gesagt haben, lass das los, versteif dich da nicht
Ja.
drauf, entspann dich, komm mal runter. Und ich muss sagen, wenn ich drüber nachdenke, schwanger geworden, ich bin öfter schwanger geworden,
Genau.
aber bei meinen beiden Kleinen war das dann in dem Moment, bei beiden, ich habe damit nicht gerechnet. Obwohl ich ja schon jemand war, ich kannte mich ja ziemlich gut mit meinem Körper aus, ich war da sehr drauf konzentriert und ich hätte auch nie gedacht, dass das irgendwann mal so kommen könnte, dass ich, weil ich, man denkt, man kontrolliert das. Und außer, als das außerhalb meiner Kontrolle war, bin ich
Ja,
schwanger geworden
klar.
und mit anderen Dingen noch geblieben. Da kommen mehrere Puzzleteile mit dazu. Du hast ein Puzzleteil ausprobiert, das finde ich richtig, richtig spannend. Habe noch eine wichtige Frage. Wenn ich diese Kur jetzt gemacht habe und bin jetzt wieder zu Hause, was mache ich, um diese Effekte beizubehalten? Was kann ich tun? Brauche ich überhaupt was oder gehe ich ganz normal wieder in meinen Alltag und es wirkt dann erstmal
Also
nach.
man kann sehr viel tun. Man kann auf die gesunde Lebensweise achten, gesunde Ernährung, dann diese Morgenroutine, die ich ja regelmäßig immer noch mache. Man kann meditieren, man kann Yoga machen, was auch gut tut, Massage sich selbst geben oder zu einer Thai-Massage gehen oder auch Ayurveda-Massage gibt es ja eigentlich in jeder Stadt. Wird sowas angeboten, ist nur meist recht teuer, wenn man das vergleicht mit Thai-Massagen. Und ja, aber man kann viel machen, um sich selber was Gutes zu tun und ja, sich selber auch in einen guten Zustand zu bringen, dass man eben schwanger wird. Ja.
Jetzt ist im Moment der Stand genau so, du hast die ICSI gemacht nach der Panchakarma-Kur, also noch eine ICSI. Der Test war leider negativ. Wie geht es für dich jetzt weiter?
Ja, im Grunde genommen halte ich alles so bei, wie ich das bisher auch gelernt habe und auch in der Panchakarma-Kur. Also nicht ganz so streng, aber ich ernähre mich schon weitestgehend vegetarisch in der Woche und am Wochenende ab und zu mal auch ein Fleisch oder Fisch. Das darf auch mal sein, aber im Grunde genommen halte ich meine Morgenrituale ein und ja, ernähre mich gesund, mache Yoga, gehe spazieren, alles, was dem Körper gut tut. Und nee, also künstlich ist auf jeden Fall abgeschlossen. Da haben wir jetzt 3 Versuche gehabt, wofür ich meinem Mann auch sehr, sehr dankbar bin, dass er da so weit mitgegangen ist. Aber wie man sieht, ist das ja auch nicht so einfach, da ja, Erfolg zu haben. Aber wir sind auch einfach in einem Alter, wo das nicht mehr so einfach ist. Über 40, mein Mann ist über 50. Da war es klar, dass es ohnehin schwieriger wird. Aber ich habe eine sehr gute Freundin, die ist auch in dem Alter über 40 und hat das jetzt hinbekommen, dass sie schwanger wurde. Und ja, also es ist durchaus möglich, aber natürlich nimmt die Chance ab, je älter man wird. Aber klar, ich habe immer noch einen Funken Hoffnung und will noch nicht ganz aufgeben. Es ist ja auch hart und schwer nach so einer langen Zeit, wo man so viel Energie und Herzblut reingesteckt hat, von jetzt auf gleich aufzugeben und zu sagen, ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr. Möglichkeiten hat man immer noch, Wunder gibt es immer wieder. Aber ja, ich will jetzt meinen Mann auch ein bisschen mehr ins Boot holen, dass er mal guckt, dass wir da auch ein bisschen die Spermienqualität verbessern können. Vielleicht liegt es auch daran, dass es eben nicht geklappt hat, weil das ist ja auch ein großer Faktor.
Wurde das mal getestet?
Nicht nur an mir liegt.
Bei deinem Mann?
Ja, Spermiogramme haben wir natürlich gemacht und die waren immer schlecht. Und ansonsten sein Vitamin-D-Haushalt oder seine Vitamine, Mineralstoffe sind eigentlich ganz gut. Da hatte er auch mal so einen großen Check-up gemacht. Von daher, ja, kann man da vielleicht noch ein bisschen mit unterstützen, dass wir da einen besseren Zustand hinbekommen. Aber man weiß es nicht.
Ihr seid noch nicht am Ende. Also es ist noch Platz nach oben. Ihr könnt da noch was machen oder auch dein Mann. Da gehören ja immer 2 zu. Das vergisst man ja ganz häufig, ne? Die meisten sprechen immer von der Frau. Und klar ist das auch wichtig, wie die Frau aufgestellt ist. Aber die Männer, die... Ja, die werden leicht übersehen und die tragen ja so einen wichtigen Teil dazu bei. Ich habe einige Fragen von meiner Community mitgebracht, um zum Thema Panchakarma zu kommen. Aber ich glaube, wir haben die erste Frage, die ich hier stehen habe, schon beantwortet. Eine von euch möchte wissen, wie lässt sich so eine intensive Kur in den Alltag integrieren? Da hast du jetzt schon ganz viel gesagt und erzählt.
Also man sollte sich dafür schon speziell Zeit nehmen. Man kann das jetzt nicht so während des Berufs noch einfließen lassen. Selbst wenn man das jetzt so ambulant macht, sag ich mal, wie ich das gemacht habe, so einen halben Tag nur. Aber ja, man muss da schon mehr Energie reinstecken, sonst macht das auch keinen Sinn. Also dafür würde ich schon freinehmen. Normal gibt es ja auch so Ayurveda-Hotels, richtig, so Parkschlösschen oder Sonnenhof, die richtig teuer sind. Ich habe jetzt die günstige Variante gewählt und
was sagst ja, du, wie teuer? Alter, was muss man rechnen von den Kosten?
Also ich habe jetzt 120 Euro am Tag gezahlt und ich habe mal gehört, ja, geht schon in die Tausender, 1.000 bis 2.000 muss man auf jeden Fall, denke ich mal, investieren.
Und zum Abschluss noch die letzte Frage von euch. Wer darf diese Kur nicht machen? Beziehungsweise für wen ist diese Kur nicht empfohlen? Gibt es da eine Einschränkung?
Bei akuten Infektionen soll man es nicht machen, während der Schwangerschaft nicht, bei schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder nach größeren OPs.
Ja, danke schön. Vielen Dank für deine ganzen Antworten auf die vielen Fragen. Ich finde das wahnsinnig mutig, was du gemacht hast. Ich finde auch, du kannst extrem stolz auf dich sein, was du da für dich geschafft hast. Für dich. Und ich glaube auch, dass es gar nicht mal so unwichtig, auch wenn es am Ende vielleicht jetzt im Moment noch nicht geklappt hat. Aber wenn man weiß, dass man alles versucht hat, was man konnte, ich glaube, dann geht man doch mit einem guten Gefühl raus aus dieser ganzen Sache. Wenn du hinterher dich fragst, ich hätte vielleicht noch, was hätte ich noch machen sollen? Ich hätte vielleicht noch das machen sollen oder hätte es geklappt, wenn ich noch dieses und dieses und dieses gemacht hätte? Drückt dir alle Daumen. Ja, ein riesengroßes Dankeschön. Es war sehr spannend und lehrreich.
Ja, danke dir auch für das Gespräch. Ja, gib auch gerne weiterhin Tipps, wenn jemand noch Fragen hat. Also ich bin auch offen und weiterhin da gerne bereit, irgendwelche Tipps zu geben, wenn jemand noch mal mehr in die Tiefe gehen will oder was wissen will dazu. Bin ich gerne bereit, da Auskunft zu geben.
Perfekt, vielen Dank. Ja, die Kontaktdaten, die ganzen Links, die findet ihr in den Shownotes. Ariane, ich danke dir für das total tolle Gespräch mit dir. Ich wünsche dir, ja,
danke dir,
alles Glück, ganz viel Glück und danke, alles Gute. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Danke auch.
So, das war's für heute zum Thema Ayurveda und Panchakarma. Ein großes Dankeschön an Ariane, die uns so spannende Einblicke gegeben hat. Ich hoffe, wir konnten alle eure Fragen klären. Und falls ihr noch Fragen habt, schaut gerne in die Shownotes. Da verlinke ich euch alle wichtigen Infos. Und zum Schluss habe ich noch etwas Besonderes für euch. Ich verlose das Buch Glückliche Schwangerschaft, glückliche Babys von Dr. Shariba Leitamey. Und in diesem Buch könnt ihr alles nachlesen, worüber wir gesprochen haben. Von Panchakarma und Ayurveda über die Vorbereitung auf die Schwangerschaft, die Zeit während der Schwangerschaft, nach der Geburt und sogar nach Fehlgeburten. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes und auf meiner Instagram-Seite hallowunschkind_online. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Mitmachen. Und jetzt noch ein kleiner Spoiler. Nächsten Sonntag geht es weiter mit einer nächsten Folge. Diesmal zum Thema Hashimoto und Kinderwunsch. Und bis dahin, tut euch selbst etwas Gutes, gönnt euch eine Auszeit. Und hey, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da. Übrigens könnt ihr auf Spotify auch direkt Feedback zur Folge geben. Falls ihr außerdem Lust habt, euch zu connecten, gerne auf Instagram. Dort stelle ich in meiner Story regelmäßig Fragesticker rein zu kommenden Themen oder Interviews. Jetzt wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Bleibt gesund, gut gelaunt und wir hören uns bald wieder. Alles Liebe, eure Judith.